Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 222. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Eine besondere Zahl. Und ja, für heute habe ich mir gedacht, dass ich mal wieder eine Solo-Episode mache. Und zwar wollte ich schon lange ja mal eine Leseprobe von meinem Buch Der Schachbooster aufnehmen. Und das habe ich mir für heute vorgenommen. Das Buch hat ja 10 Kapitel. Das heißt ja auch die 10 besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Also es kommt erst das Vorwort von Niklas Huschenbeet, dann kommt die Einleitung, dann kommen 10 verschiedene Kapitel. Am Ende kommt nochmal ein Fazit und eine Zusammenfassung und eine kleine Übersicht über die goldenen Regeln der Eröffnung, des Mittelspiels und des Endspiels. Und von diesen 10 Kapiteln möchte ich jetzt eines vorlesen, und zwar das dritte. Und zwar vor allem auch deswegen, weil Niklas Huschenbeet im Vorwort geschrieben hat, dass ihm dieses Kapitel am besten gefallen hat. Vielleicht vorab, wenn du über, ich sag mal, 1700, 1800 DWZ hast, dann wird dir dieses Kapitel vielleicht nichts bringen. Aber alle, die drunter sind, die, denke ich, werden das ein oder andere vielleicht finden, was ihnen hilfreich erscheinen könnte. Ja, und ich lese jetzt einfach hier mal vor. Also Tipp 3 aus dem Buch Der Schachbooster. Heißt, hilf deinen Figuren. Im Schach besitzt jede Figur einen abstrakten Wert. Doch ihr wahres Potenzial liegt in der geschickten Nutzung ihrer Einzigartigkeit. Die Figuren sind deine Freunde. Stell dir vor, du könntest dich in Gedanken mit deinen Figuren unterhalten. Du würdest sie fragen, wie es ihnen geht, ob sie genug Bewegungsspielraum haben, ob sie eine Aufgabe haben, ob sie überlastet sind oder vielleicht voller Sorge, weil sie ungedeckt sind. Die imaginären Antworten deiner Figuren geben dir oft den entscheidenden Hinweis für den besten Zug. Um gemeinsam die Vorlieben der Schachfiguren herauszuarbeiten, stellen wir in diesem Kapitel die folgenden Fragen. Wie bringst du deine Dame zur Geltung? Wie aktivierst du deine Türme? Wie setzt du deine Läufer ein? Welche Felder mögen deine Springer? Wie stärkst du deine Bauernstruktur? Wo fühlt sich dein König am wohlsten? Und wie harmonieren deine Figuren als Team? So, jetzt geht's weiter mit einem Zitat. Hilf deinen Figuren, dann werden sie dir helfen. Das Zitat stammt von Paul Morphy, stärkster Spieler der Welt von 1858 bis 1861. Also jetzt geht's los mit dem ersten Unterkapitel von Tipp 3 und das lautet, wie bringst du deine Dame zur Geltung? Die Dame ist die stärkste Figur im Schach. Sie zieht wie ein Turm oder Läufer, ist aber 9 Punkte wert und damit einen Punkt mehr als die Summe aus Turm und Läufer. Jetzt kommt so eine Unterüberschrift, die heißt Doppelangriffe. Die Dame kann in 8 verschiedene Richtungen wirken. Sie ist damit prädestiniert für Doppelangriffe. Das gilt in allen Phasen der Schachpartie. Besonderheiten im Damenendspiel werden im Kapitel 7 behandelt. Jetzt kommt wieder eine Unterüberschrift. Ich lese das jetzt einfach immer vor, ohne zu sagen, dass es eine Überschrift ist. Zurückhaltung in der Eröffnung. Dass sich die Dame am Anfang gerne etwas in Zurückhaltung übt, ist ein Bestandteil der goldenen Eröffnungsregeln. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel in der skandinavischen Verteidigung. Also erstens E4, D5, zweitens E schlägt D5, Dame schlägt D5. In der Regel wartet die Dame jedoch ab, bis die Leichtfiguren entwickelt sind und die Rochade vollzogen wurde, bevor sie auf die zweite oder dritte Reihe geht. Damit ermöglicht sie den Türmen, sich miteinander zu verbinden und markiert so zumeist das Ende der Eröffnung. Rettungszüge sind oft auch Angriffszüge. Eine besondere Heimtücke der Dame ist der Angriff durch Rückzug. Man greift die gegnerische Dame an und zwingt sie dazu, ein sicheres Feld zu suchen. Anschließend überlegt man weitere aktive Züge. Dabei übersieht man, dass der Zug der gegnerischen Dame nicht nur ein Fluchtzug war, sondern auch ein Angriffszug. Das eigene Gehirn befindet sich im Angriffsmodus und übersieht dabei die Drohung, die die geflüchtete Dame neu aufstellt. Gegnerische Rettungszüge der Dame sind oft gleichzeitig Angriffszüge. Du mit dem Springer. Dame und Springer teilen ihre Unberechenbarkeit und ihre Multidirektionalität, also wirken in verschiedene Richtungen. Der Springer ist der beste Freund der Dame. Gemeinsam bilden sie ein unschlagbares Duo, wenn es darum geht, den Gegner matt zu setzen. In der Regel greift dabei folgender Tipp. Setze die Dame nur beim letzten Mattzug in einem Springerabstand zum Springer. Denn ansonsten nimmt die Dame dem Springer ein mögliches Feld weg. Ein besonders häufiges Motiv ist die Dame auf der H-Linie, die gemeinsam mit dem Springer G5 ein Matt auf H7 droht oder durchsetzt. Zur Abwehr ist ein rechtzeitiges schwarzes H6 oder H5 vonnöten. Hier ein anderes Beispiel. Erkennst du, wie das Duo Dame-Springer gemeinsam agiert? Ja gut, hier kommt jetzt eine Taktik. Das kann ich jetzt so natürlich hier nicht vortragen. Da müsst ihr halt einfach dann das Buch kaufen, wenn ihr die Taktik sehen wollt. Aber im Wesentlichen ist es so, dass ein Springer sich hier ein Turm macht, ein Qualitätsopfer und ermöglicht der Dame auf diese Weise, gedeckt vom Springer, ein Schachmatt. Die Lösung hier vorzulesen macht dann wahrscheinlich auch keinen Sinn. Nächste Unterüberschrift, Vorsicht Falle. Im Mittelspiel entfaltet sich die Dame. Sie hilft beim Materialgewinn und beim Aufbau von Mattangriffen. Ihre Stärke geht jedoch auch mit einer erhöhten Verwundbarkeit einher. Oftmals lässt sich die Dame fangen, trappen. Insbesondere wenn sie darauf eingeht, den B2 oder B7 Bauern zu schlagen. Einige Trainer empfehlen deshalb, niemals mit der Dame auf B2 bzw. B7 zu schlagen, selbst wenn es der beste Zug ist. Denn obwohl es oft einen kleinen Vorteil gibt, kann es manchmal katastrophal schiefgehen. Wer mit der Dame auf B7 schlägt, muss sowohl das Einfangen der Dame ausgeschlossen als auch den Zug Springer B4, also den schwarzen Zug Springer B4, entkräftet haben. Schlechte Verteidigerin, schlechte Blockadefigur. Die Dame ist eine hervorragende Angreiferin, aber eine schlechte Verteidigerin. Da sie aufgrund ihres Werts empfindlich ist, kann sie auch leicht vertrieben werden. Sie ist damit eine schlechte Blockadefigur für einen gegnerischen Bauern. Das betonte schon Aaron Nimzowitsch, einer der berühmtesten Schachtheoretiker in seinem Klassiker Mein System. Wie sollte Schwarz im Beispiel auf die Drohung C6, C7 reagieren? Ja, hier kommt jetzt wieder ein Diagramm und im Wesentlichen kann entweder die Dame den Bauern aufhalten oder der Läufer. Und die Lösung ist halt, dass der Läufer, auch wenn er ebenfalls nicht die optimale Blockadefigur ist, dass er immer noch besser, dass es besser ist, den Läufer zu nehmen als die Dame, zumindest hier in der konkreten Situation. Und das ist eben auch thematisch. Auf den Punkt gebracht. Also das gibt immer so eine Rubrik am Ende von einem Kapitel. In dem Fall eben als Ende von dem Damenkapitel gibt es die Rubrik auf den Punkt gebracht. Setze die Dame für den Angriff ein, aber nicht zu früh. Suche nach Doppelangriffen und binde sie möglichst nicht als Verteidigerin. Ja, das waren die drei Punkte für die Dame. Jetzt kommt die nächste Überschrift. Wie aktivierst du deine Türme? Der Turm ist mehr wert als Läufer und Springer, da man mit dem Turm alleine matt setzen kann und da er im Endspiel den gegnerischen König abschneiden kann. Türme sind die wohl am leichtesten zu durchschauenden Schachfiguren. Ihre Vorlieben treten recht deutlich zutage. Offene Linien. Türme lieben offene Linien. Offen bedeutet, dass sich keine eigenen oder gegnerischen Bauern darauf befinden. Halboffen ist eine Linie, wenn nur Bauern einer Farbe darauf stehen. Manchmal ist es schwierig, den richtigen Turm für die Besetzung einer offenen Linie zu wählen. Hier hilft folgender Tipp. Bevor du einen Turm ziehst, überlege dir für beide Türme, auf welche Linien du sie ziehen willst. Auf diese Weise blockierst du dir mit dem einen Turm nicht das optimale Feld für den anderen Turm. Wenn keine Linie offen ist, platziere die Türme auf den Linien, die du durch passende Bauernzüge öffnen kannst. Turmverdoppelung. Türme sind stark, wenn sie als Paar in einer Linie stehen. Noch mehr Druck können sie aufbauen, wenn man sie mit Hilfe der Dame trippelt. Man nennt dieses Motiv, überlegt mal, vielleicht wisst ihr es, Aljechins Kanone, nach dem vierten Schachweltmeister Alexander Aljechin. Also Dame, Dame und Turm auf einer Linie. Beim Verdoppeln ist Vorsicht geboten, wenn der vorbereitende Zug dazu führt, dass sich beide Türme auf einer Diagonale befinden. Schon manche Türme, die eine Verdoppelung im Sinne hatten, wurden vom gegnerischen Läufer aufgespießt. Verstellung. Ist die Verdoppelung gelungen, gibt es ein weiteres Risiko. Die Unterbrechung ihrer Verbindung, die sogenannte Verstellung. Ohne diese Verbindung zu seinem Hintermann ist der vordere Turm plötzlich anfällig. Wie würdest du im folgenden Diagramm als Weiser eine Verstellung ansetzen? Ja, jetzt kommt wieder ein Diagramm. Übrigens, in dem Buch gibt es 56 Diagramme, also nicht so furchtbar viel, aber hin und wieder so, ich sag mal, alle 2 bis 3 Seiten gibt es eben doch eins. Ich lese mal hier die Lösung vor, vielleicht wird es dann klar. Der schwarze Turm auf E2 ist von der Dame angegriffen. Nach dem Verstellungszug Läufer E3 hat der Turm kein Fluchtfeld mehr. Das Beste, was er noch tun kann, ist, sich gegen den Läufer zu opfern und den Qualitätsverlust hinzunehmen. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz klar, aber sinngemäß ist es so, dass man, wenn die gegnerischen Türme auf zum Beispiel auf der E-Linie stehen, sie in dem Beispiel, auf E2 und E8. Und hier ist es so, dass der Läufer sich halt dazwischen stellt auf E3, gedeckt von einem Bauern, und auf diese Weise eben einer der beiden Türme plötzlich getrappt ist, gefangen ist. Grundreihe. Das häufigste Matt im Schach ist das Grundreihenmatt. Der Turm schleicht sich dabei auf die Grundreihe des Gegners und nutzt aus, dass der König von seinen 3 Bauern eingesperrt ist. Dementsprechend lieben die Türme die Grundreihe des Gegners. Aber auch die eigene Grundreihe ist für den Turm grundsätzlich ein guter Platz. Sich im Mittelspiel bereits in der Brettmitte zu exponieren, kann für den Turm das vorzeitige Ende bedeuten. Reihe 2 bzw. Reihe 7. Weißt du, was die Türme lieben? Reihe 2 und Reihe 7. Das reimt sich und stimmt auch. Man sagt sogar, ein weißer Turm auf der 7. Reihe bzw. ein schwarzer auf der 2. sei ausreichende Kompensation für einen Minusbauern. Noch besser ist es, wenn man beide Türme auf die 2. bzw. 7. Reihe bekommt. Oftmals gelingt ihnen im Duo ein Matt oder zumindest ein Dauerschach. Im letzten Fall tragen sie den kuriosen Beinamen blinde Schweine. Gegenüberstellung mit der Dame. Der Turm liebt es, sich der Dame mutig gegenüberzustellen. Natürlich nur, wenn er von der Seite durch den anderen Turm gedeckt wird. Ziel ist es dann, die Linie zu öffnen, um anschließend, im Optimalfall natürlich, die Dame schlagen zu können. Nicht selten gibt es dabei ein Abzugsmotiv. Zwischen Turm und Dame steht nur der eigene Läufer. Dieser zieht mit Schach ab, zum Beispiel Läufer schlägt H7. Der Gegner muss sich um das Schachgebot kümmern und büßt dadurch die Dame ein. Steht der schwarze Turm auf der C-Linie und entwickelt sich die weiße Dame auf C2, dann ist Bauer C6, C5 oftmals ein guter Zug für Schwarz, um die C-Linie für seinen Turm zu öffnen. Turmschwenk. Ein häufiges Motiv mit dem Turm ist der Turmschwenk, auf Englisch Rooklift. Versuchen beispielsweise Dame und Springer ein Matt auf der H-Linie, kommt der Turm bereitwillig durch einen Turmschwenk zu Hilfe. Er bewegt sich dabei zum Beispiel von E1 über E3 nach H3. Also das würde ich, wenn es eine zweite Ausgabe gibt, noch ergänzen. Ich habe zum Beispiel zuletzt im Training 2-mal eine Partie verloren, wo ich meine Dame auf F3 hatte und dann der Gegner Turm E8, E6 gespielt hat und dann Turm E6, F6 und mit dem Turm dann meine Dame auf F3 angegriffen hat. Und das war jeweils so unangenehm, dass ich dann verloren habe, weil ich meine Dame nicht mehr da rausbekommen habe. Also das ist auch noch eine Ergänzung, wie man mit so einem Turmschwenk die gegnerische Dame auf F3 oder auf G3 vielleicht dann ärgern kann. Auf den Punkt gebracht, bezogen auf den Turm, suche oder schaffe offene Linien für deine Türme. Strebe nach der letzten oder vorletzten Reihe des Gegners. Jetzt kommt das nächste Kapitel, Unterkapitel, wie setzt du deine Läufer ein? Der Läufer ist eine langschrittige Figur. Er kann sich nur dann optimal entfalten, wenn er eine freie Diagonale zur Verfügung hat. Er mag es nicht, durch eigene oder gegnerische Bauern blockiert zu werden. Insofern unterscheidet man auch den guten Läufer und den schlechten Läufer. Es gibt Partien des Computerprogramms AlphaZero, in denen dieses einen Bauern geopfert hat, mit dem einzigen Ziel, eine freie Diagonale zu erhalten. Der Läufer ist an seine Farbe gebunden. Wir sprechen also zum Beispiel beim Läufer C1 von einem weißen, aber schwarzfeldrigen Läufer. Bereits durch seinen ersten Zug entscheidet sich der Läufer, welche Diagonale er besetzen will. Bevor wir uns den weiteren Vorlieben des Läufers widmen, sprechen wir daher zuerst einmal über die optimale Diagonale. Innere Diagonale und Fianchetto heißt die nächste Unterüberschrift. Am Beispiel des weißen Damenläufers, also dem Läufer C1, sehen wir, dass der Läufer entweder die innere Diagonale zur Verfügung hat, also D2, E3, F4 oder G5, oder die äußere Diagonale, also B2, A3. Entwickelt sich der Läufer nach außen, so nutzt er in der Regel das Fianchetto. Das heißt, er geht nur ein Feld schräg nach außen. Im Beispiel des Damenläufers wäre das B2, beim Königsläufer G2. Das Wort kommt vom italienischen Fianco, die Flanke. Der fianchettierte Läufer beherrscht die längstmögliche Diagonale. Mit dem Läufer Fianchetto hast du immer was in petto. Kleiner Reim an dieser Stelle. So, nächste Unterüberschrift, Fianchettissimo. Der Läufer kann auf der äußeren Diagonale auch bis an den Brettrand ziehen, also Läufer A3 beim Damenläufer oder Läufer H3 beim Königsläufer. Einen Namen dafür gibt es nicht. Vielleicht sollte man es Fianchettissimo nennen. Vorteil davon ist oft, dass man die Rochade des Gegners verhindert. Allerdings ist ein solcher Läufer anfällig, durch einen Doppelangriff mit der Dame verloren zu gehen, weil er ungedeckt ist. Prüfe daher insbesondere gegen Läufer A3 den Zug Dame A5 beziehungsweise bei Läufer A6 den Zug Dame A4. Damenläufer zumeist nach innen. Der Damenläufer möchte in aller Regel auf der inneren Diagonalen bleiben, also aus weißer Sicht von C1 auf D2, E3, F4 oder G5. Auf der Diagonale B2, G7 fühlt er sich nur dann wohl, wenn er dort nicht von seinem eigenen D4-Bauern blockiert wird. Auch hier bestätigen Ausnahmen, wie zum Beispiel beim Collet-Zucker-Tort-System, die Regel. Königsläufer. Nach innen oder Fianchetto. Der Königsläufer hat die Qual der Wahl. Er kann die innere Diagonale besetzen oder sich für das Fianchetto entscheiden. Gemeinsam mit dem Springer und dem Bauern-Dreizack F2, G3 und H2 bildet er nach der Rochade die typische Fianchetto-Festung. Achtung, jede Festung ist einnehmbar. Die Achillesferse der Fianchetto-Festung bildet der Gegenangriff mit dem Randbauern, also H7, H5, H4, H3. Fianchetto-Königsläufer nie abtauschen. Der fianchettierte Königsläufer ist ein Trumpf. Man sollte ihn nicht ohne guten Grund abtauschen. Ist der Fianchetto-Läufer weg, so steht der König oft schutzlos da. Es folgt oft ein Angriff des Schwarzen mit Läufer H3 oder Dame H3 und dann fehlt nur noch eine Winzigkeit zum Schachmatt. Abtauschen sollte man den Fianchetto-Läufer also allenfalls gegen sein gleichfarbiges Gegenüber, denn dann ist zumindest auch kein Läufer H3 mehr übrig. Diesen Abtausch kann der Gegner mitunter über den Zug Dame D8 C8 nebst Läufer H3 erzwingen. Ja, also vielleicht nochmal, wenn das jetzt unklar war, wenn man den weißen Läufer auf G2 hat bei seinem König, dann will der Schwarze diesen Läufer G2 oft abtauschen und zieht dazu Läufer H3 und diesen Läufer H3 muss der Schwarze natürlich decken und das macht er, indem er das vorbereitet, indem er seine Dame auf diese Diagonale bringt, also mit Dame D8, C8. Vorsicht ist auch beim Zug B2, B3 angesagt, wenn der schwarze Fianchetto-Läufer auf G7 steht und auf den Turm A1 schielt. Sobald sich die Diagonale öffnet, ist der Turm A1 in Gefahr. Leichtfigurenopposition. Springer sind wie wilde Pferde, aber der Läufer kann sie zähmen. Dazu benötigt er einen Drei-Felder-Abstand zum Springer. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass das der Karpow-Abstand sei. Also wenn der Läufer eben drei Felder Abstand hat zum Springer, da habe ich auch eine Grafik hier, dann beherrscht er die vier Felder, in die der Springer ziehen kann in Richtung Läufer. Im Bild verhindern die Läufer alle denkbaren Vorstöße der Springer. Die Läufer dominieren die Springer. Will ein Springer wieder ins Spiel eingreifen, so muss er sich umgruppieren, was dem Spieler mit dem Läufer ein Tempo schenkt. Zugegebenermaßen beherrscht der Springer umgekehrt auch vier denkbare Felder des Läufers, aber eben nicht alle. Das Läuferpaar. Man behauptet, das Läuferpaar sei nicht nur 6, sondern sogar 7 Punkte wert. Der Vorteil besteht darin, dass die Läufer beide Diagonalen kontrollieren können. Vorausgesetzt, die Diagonalen sind offen. Besonders der Läufer ohne Gegenspieler sollte aktiviert werden. Beim Spiel gegen das Läuferpaar kann es eine gute Idee sein, die Stellung geschlossen zu halten und die gegnerischen Bauern zu blockieren, statt sie abzutauschen. Viele Partien wurden auch schon dadurch entschieden, dass ein Läufer geopfert wurde und die Dame gemeinsam mit dem verbleibenden Läufer Schachmatt gesetzt hat. Überschätze nicht das Läuferpaar. Der Vorteil des Läuferpaars wird meiner Meinung nach überschätzt. Läufer und Springer bilden ebenfalls ein gutes Duo. Bis ca. 2000 DWZ gibt das Läuferpaar wahrscheinlich keinen entscheidenden Vorteil. Oh, jetzt wird der ein oder andere aufschreien. Das beste Läuferpaar ist nutzlos, wenn es wie im Bild vom Turm aufgespießt wird. Der letzte Zug von Schwarz ist hier mit einem Pfeil markiert. Kannst du sehen, wie es nach Turm D1 und dem Verteidigungszug C5 weitergeht? Gut, also hier gibt es wieder eine Grafik und ja, im Wesentlichen ist es halt so, wenn man beide Läufer in einer Reihe oder in einer Linie hat, und dann kann der Turm die eben mit einem Turmspieß aufspießen. Und so ist schon so mancher Läufer eines Läuferpaares verloren gegangen. Der spanische Läufer. In der spanischen Eröffnung geht der Läufer im dritten Zug nach B5 und dringt somit auf die fünfte Reihe ein. Bei Bedarf kann er sich gegen den Springer C6 abtauschen. Entsprechend gibt es den Zug Läufer G5, der auf den Springer F6 blickt. Zur Veranschaulichung können wir beides den spanischen Läufer nennen. Der spanische Läufer zielt auf König bzw. Dame und fesselt daher den gegnerischen Springer. Aber Achtung, sei mit Läufer B5 vorsichtig, wenn du noch nicht rochiert hast, denn ansonsten kann dein spanischer Läufer aufgrund eines Seitenschachs durch die Dame schnell verloren gehen. Im Bild siehst du ein Beispiel. Also das muss ich jetzt auch erklären. Es ist halt so, dass Leichtfiguren auf der vierten oder fünften Reihe sehr schnell verloren gehen können durch ein seitliches Schach von der Dame, wenn man noch nicht rochiert hat. Das will ich hier damit sagen. Dann der nächste Tipp, spiele Läufer G5 nur dann, wenn dein Gegner bereits rochiert hat. Ansonsten kommt unangenehm H6 nebst G5. Und weil der Gegner noch nicht rochiert hat, schwächt er sich mit G5 dann auch nicht seine Königsstellung. Jetzt kommt wieder auf den Punkt gebracht. Stelle deine Läufer möglichst auf freie Diagonalen und tausche deinen fianchettierten Königsläufer nicht freiwillig ab. So, jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe König, Dame und Läufer gemacht und wir haben jetzt 23 Minuten. Ich würde sagen, ich mache hier eine Unterbrechung. Und beim nächsten Mal gibt es dann die noch verbleibenden Figuren Springer, König und Bauer. Bis dann und macht's gut, euer Michael. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch. Macht's gut, euer Michael.